Willkommen, liebe ZuhörerInnen, beim Podcast Tod, Leben, Transformation. Ich beleuchte im Gespräch mit besonderen Menschen das Thema Tod, um dem Leben etwas näher zu kommen. Heute bin ich im Gespräch mit Chantal Hanke. Sie arbeitet als Assistentin in einer Sterbehilfsorganisation und begleitet Menschen in den Freitod. Sie lebt mit ihrer Familie auf dem Land, wo ich mich heute auch mit ihr unterhalten darf. Mein Name ist Bettina Schöch und mich hat der Tod immer wieder bewegt und auch transformiert. Ich wünsche ein inspiriertes Zuhören. Der assistierte Freitod erhitzt die Gemüter. Es gibt ethische, religiöse, historische, kulturelle, politische, rechtliche, medizinische, psychiatrische und auch sehr persönliche Fragestellungen rund um das Thema der assistierten Sterbehilfe. Chantal und ich kümmern uns heute im gemeinsamen Gespräch weniger um die Fragestellung, ob Menschen den begleiteten Freitod wählen dürfen oder sollen, sondern Chantal öffnet uns ein Stück weit die Türen in ihren Arbeitsalltag und gewährt uns einen Einblick in ihre Erfahrungen und ihr Erleben mit jenen Menschen, die nicht mehr leben möchten und den Freitod für sich wählen. Liebe Shanti, lieben Dank, dass du mit mir heute über deine persönlichen Erfahrungen und Eindrücke sprichst. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
Hallo Betty, es freut mich, dich hier bei mir begrüßen zu dürfen. Bist du schön, bist du zu mir nach Hause gekommen? Und ich bin gespannt auf deine Fragen.
Kannst du gleich eingangs aufzeigen, was genau deine Aufgabe ist als Assistentin in der Sterbehilfsorganisation, in der du arbeitest?
Das kann ich dir erzählen. Möchte vorneweg sagen, dass es nicht überall dasselbe ist. Sprich, ich erzähle dir einfach, was meine Aufgabe ist. Ich gehe in Kontakt mit Menschen, die sich bewerben für einen Freitod, die sich dafür melden, per Mail, per Telefon, prüfe ihre Dossiers, sprich ihre Biografie. Was ist der Grund? Ich setze mich mit ihnen auseinander in mehreren Gesprächen über Wochen, Monate, teilweise auch Jahre. Kommt es dazu, dass die Leute dann eigentlich wirklich bereit sind und um ein Datum bitten, wird das Ganze nochmal aus der Sicht der Ärzte betrachtet, auch aus der Sicht der juristischen und Begleitung durch Familienmitglieder. Und wenn dieses Päckchen ganz geschnürt ist, werden die Leute aufgeboten, sprich zu uns zu kommen. Die Sterbebegleitung findet bei uns in einer Wohnung statt und die Leute werden eingeladen, zu uns zu kommen. Teilweise kommen die Leute in einem großen Familiensetting, sprich mit Ehepartner, mit Kinder, mit Enkelkinder, mit Hunden. Es gilt dann für mich, das Ganze zu organisieren, sprich Hotelräume zu suchen, die Hinfahrt zu organisieren, die Taxi, was auch immer es braucht, dass die Leute in diesem Setting, wie sie kommen, bis zu uns kommen können. Der andere Teil ist eigentlich mehr ein administrativer Teil, das heißt, ich helfe ihnen, die ganzen Papiere zusammen zu bekommen. Geburtsurkunden, medizinische Unterlagen, alles, was es braucht. Dafür bin ich eigentlich mit ihnen dauernd im Kontakt, bis zum Tag des Sterbens, wenn sie bei uns eintreffen. An diesem Tag werde ich sie abholen, in unsere Wohnung bringen, mit ihnen nochmals ganz viele Papiere durcharbeiten. Ich muss mit ihnen sprechen, was wir danach tun, die Kremation, wo geht die Urne hin. Und dann begleite ich sie bis aufs Bett, wo sie in den Tod gehen.
Das heißt, du baust eigentlich eine Beziehung auf zu diesen Menschen. Wachsen sie dir auch ans Herz?
Teilweise, nicht alle. Ich denke, so wie im Leben auch, gewisse sind ein näher, gewisse bleiben ein bisschen fern. In Beziehung gehe ich immer. Ja, finde ich das schön an meiner Arbeit. Wir haben sehr wenig Zeit, auch wenn es ein paar Monate sind, ist ein gewisser Druck da, schnell Beziehung aufzubauen, weil wir müssen relativ schnell über ernsthafte Themen sprechen. Ich würde sagen, das ist das, was mich am meisten interessiert an dieser Arbeit, dass ich sehr schnell eintauchen muss und sehr schnell in Beziehung gehen muss.
Und sind auch alle Menschen, die sterben wollen, fähig, in Beziehung zu gehen?
Nein. Und ich finde auch, es gilt zu akzeptieren, wenn jemand nicht in Beziehung gehen möchte, sondern eigentlich nur diese Dienstleistung in Anspruch nehmen will. Dann lasse ich es da stehen, wo es ist.
Was hat dich denn vor 4 Jahren dazu bewogen? Was waren deine Beweggründe, in die Sterbehilfe arbeiten zu gehen?
Ich denke, es sind einzelne, verschiedene Punkte, die dazu geführt haben. Und am Schluss eigentlich ein spannender Zufall, dass es dazu kam. Bewegt hat mich schon früher meine Arbeit im Altersheim, in dem ich viele Menschen sehr lange liegen sah, in Zuständen, die mir sehr ans Herz gingen. Der Wunsch nach Sterben wurde ausgesprochen, aber der Tod kam halt einfach nicht. Der Tod meines Vaters hatte einen großen Einfluss auf meine Betrachtungsweise von Leben und Sterben. Ich empfand seinen Tod als ein großes Geschenk für ihn. Und dann kam noch meine eigene Diagnose hinzu, die sich kurz gefasst in einem Verlust der Muskelkraft meiner Beine zeigt, was auf ein Leben in einem Rollstuhl hinausläuft, was mir Angst macht und die ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Und da kam der Gedanke auf, es wird einen Punkt geben, der für mich nicht mehr geht. Dann möchte ich für mich bestimmen können, dass ich von dieser Welt gehen möchte. Und der Gedanke sagte mir, oh, okay, schnell gesagt, wie setzt man das um? So kam ich ein bisschen mit diesem Gedanken näher und lustigerweise kam ein Mensch zu mir in den Garten und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, in einer dieser Organisationen mitzuarbeiten, weil sie Personal suchen. Es war wie zum richtigen Zeitpunkt, weil in mir dieser Gedanke entstand durch meine Diagnose und dann lustigerweise im selben Moment jemand in den Garten kam und eigentlich mir dieses Angebot unterbreitete.
Kann man sagen, es sind deine eigenen Ohnmachtsgefühle gegenüber der Diagnose, die du bekamst, und den Wunsch, einen möglichen Ausweg daraus zu finden, die dich motiviert haben.
Ja, ist auch das, was mich eigentlich bis heute bei der Stange hält, das weiter zu verfolgen, weil ich denke, wenn ich an einen Punkt komme, dass ich merke, ich möchte da nicht weitergehen, dass es jemand gibt, der mir die Hand reicht für einen sanften Ausstieg. Und für mich ist ganz wichtig zu sagen, das ist nicht der perfekte Tod. Das ist nicht der perfekte Ausstieg. Aber es ist ein Ausstieg.
Was wäre denn der perfekte Tod?
Ich stelle mir den so vor, dass ich in einem vollen Leben umringt von Menschen, die ich liebe, sanft einschlafe in meinem eigenen Bett. Das stelle ich mir als den perfekten Tod vor. Vielleicht essen wir noch alle zusammen, trinken eine gute Flasche Wein. Ich bin umgeben von Liebsten und dann gehe ich abends schlafen und wache nicht mehr auf. Das stelle ich mir als erfüllt und perfekt vor. Die Realität ist einfach oft anders. Wir werden alle irgendwann meistens krank. Dieses sanfte Entschlafen, das ist nur wenigen gegönnt.
Kann man sagen, es ist eben gerade das Wesen des Sterbens, dass wir keine Kontrolle darüber haben. Oder der Tod lehrt uns auch, uns einfach hinzugeben und nicht zu kontrollieren. Was würdest du denn dazu sagen?
Das ist ein Gedanke, der auch mir oft kommt, wo ich denke, liegt es vielleicht in der Natur des Todes, dass wir lernen, mit all diesen Aufgaben, die kommen, uns hinzugeben, wie du sagst, also anzunehmen, was es ist, uns anderen auszuliefern, Hilfe annehmen, Schwäche zeigen. Das ist eine Möglichkeit. Ich denke, es liegt eine Chance im Freitod auch, da ein bisschen Frieden zu finden. Seit ich weiß, dass es den Freitod gibt, dass er mir offen stehen würde, entspannt sich extrem viel in mir. Auf einmal ist die Vorstellung, in einem Rollstuhl zu sitzen, nicht mehr so schlimm, weil ich denke, ich kann sie ja versuchen. Und wenn ich nach einem Jahr im Rollstuhl merke, ich halte das nicht aus, dann weiß ich, es gibt einen Ausweg. Da sind Menschen, da sind Möglichkeiten, doch noch auszusteigen. Ich glaube, es liegt ein Geschenk drin, in Krankheit, in Diagnosen, im Altwerden, dieses Loszulassen, dieses sich hingeben. Aber ich möchte das von niemandem fordern. Das darf jeder selber entscheiden, wie viel er ertragen mag, wie viel Hingabe oder wie viel fallen lassen. Und nur zu wissen, dass die Möglichkeit, dass diese kleine Auswegssituation oder diese kleine Auswegstüre besteht, gibt sehr viel Entspannung. So geht es mir und das erlebe ich auch mit ganz vielen Menschen, die an unsere Tür klopfen, die eigentlich nur das Ganze aufrollen, organisieren und dann gehen sie wieder eine Runde leben.
Du sprichst jetzt an, dass das ein langer Prozess ist. Vom Moment an, wo man bei euch anklopft, bis man dann stirbt, da braucht es einen langen Weg der Auseinandersetzung und der Fragestellungen. Das ist nicht ein Spaziergang bei euch rein zur Tür und dann kann man sterben, sondern das braucht einen längeren Prozess.
Eigentlich ja. Einerseits rein organisatorisch ist die Sache aufwendig für uns vor Ort. Andererseits spaziert keiner einfach rein, weil er am Morgens mal dachte, ich gehe mal sterben. Es passiert nicht leichtfertig. Keiner entscheidet sich leichtfertig, diese Welt zu verlassen. Wir haben eine Hürde drin, dass es viel Vorbereitung braucht, rein administrativer Natur. Das erledigt man nicht am Morgen und stirbt abends. Das braucht Monate, bis gewisse Papiere eintreffen. Was ich erlebe, ist, dass eigentlich die meisten Leute schon Jahre davor sich mit diesen Gedanken beschäftigen. Dann kommt dazu, dass man seine Mitmenschen informieren muss, was wieder zu einer Auseinandersetzung führt, über den Tod nachzudenken, Gespräche zu führen, zu streiten. Das heißt, wenn die Menschen wirklich dann bei uns in der Wohnung stehen, ist ganz viel Arbeit, ganz viel Gespräch, ganz viel Emotion schon passiert. Meistens kommen die Menschen extrem gefasst und aufgeräumt zu uns. Dort liegt für mich auch ein bisschen ein Geschenk in diesem Sterben, dass man die Zeit hat, aufzuräumen zu Hause, Papiere zu ordnen, Gespräche zu führen, Abschied zu nehmen.
Und du hast den Eindruck, dass die meisten Menschen, die zu euch kommen, diesen Prozess wirklich machen, diesen Abschiedsprozess?
Die meisten, nicht alle. Man muss auch sagen, die meisten, die zu uns kommen, haben eine deftige Diagnose. Wir sprechen hier von ALS, wir sprechen von MS, von Alzheimer, von Krebsarten. Es ist eigentlich ein Ausweg, um nicht den ganzen Weg zu gehen. Diese Leute setzen sich immer wieder mit ihrem Ableben auseinander aufgrund der Diagnose. Wir haben Menschen, wo das weniger stattfindet und dort führt es meistens dann auch oder immer wieder im Prozess oder vor Ort zu einem Abbruch.
Das ist auch etwas, was ja den Menschen immer wieder bewusst macht. Also, dass jederzeit dieser Prozess abgebrochen werden kann, bis ganz kurz, bevor die Injektion selbst geöffnet wird.
Genau. Man kann zu jedem Zeitpunkt bis wirklich kurz davor abbrechen und das Ganze wird wieder zurückbuchstabiert, auf Eis gelegt, wie auch immer.
Ich habe mir im Vorfeld von unserem Gespräch überlegt, dass es ja nicht dasselbe ist, ob ich nicht mehr leben mag, ob ich des Lebens müde bin oder ob ich wirklich eine Bereitschaft habe zu sterben.
Wo siehst du genau den Unterschied?
Ich kann mir vorstellen, dass ich wirklich Angst habe vor dem, was kommt, dass ich auch vielleicht sogar einen Widerwillen habe vor dem, was kommen mag, mit eben jetzt mit einer schlimmen Diagnose. Aber ich habe das Gefühl, so am Punkt zu sein, wo man dann wirklich bereit ist zu gehen, das ist wie nochmal ein anderer Schritt.
Definitiv. Ich habe wahnsinnig großen Respekt vor den Menschen, die wirklich die Infusion öffnen. Für mich ist es extrem mutig und ich bin mir nicht sicher, ob ich dazu fähig sein werde, wenn ich diesen Weg wählen würde. Ich merke einfach, ganz viele Menschen haben eine Diagnose, die sie in die totale Immobilität oder einen Erstickungstod führt. Da ist ein Leidensdruck, der wirklich groß ist, was diesen Schritt sicher vereinfacht. Es sind sehr, sehr unterschiedliche Beweggründe. Für mich ist es spannend, dort eine gewisse Neutralität aufrechtzuerhalten, dass ich merke, dass ich nicht immer von mir ausgehe. Wenn ich Menschen sehe, deren Diagnose für mich gar nicht so schlimm erscheint, und dort nicht zu werten, zu sagen, das ist seine maximale Leidensgrenze, dann gibt es Diagnosen, wo ich denke, Gott, der ist aber weit gekommen. Da hätte ich früher schon lange die Flinte ins Korn geworfen. Auch dort zu merken, jeder entscheidet selber. Es ist nicht an mir zu urteilen, ob dieses Leiden genügend ist. Was ich einfach merke zu Ende, ich bin immer wieder tief beeindruckt, was die Menschen auf sich nehmen, um diesen Weg zu gehen. Und er ist für mich alles andere als leichtfertig. Es ist ein großer Schritt und es ist auch ein mutiger Schritt.
Also du plädierst einfach für einen Respekt gegenüber jenen Menschen, die sich für diesen Weg entscheiden.
Ja, ich finde, es ist eine freie Wahl. Mit einer Klammer auf, was bedeutet freie Wahl? Haben wir eine freie Wahl? Ich denke, nein, wir sind extrem beeinflusst. Wir sind beeinflusst von Ansprüchen, die wir zu leisten haben in einer Gesellschaft. Ich meine, ich kann von mir selber sprechen. Beine, die nicht mehr funktionieren, haben mich untergraben. Ich bin nicht mehr leistungsfähig. Wie kann ich arbeiten? Wie kann ich mein Geld verdienen? Bin ich Sozialhilfeempfängerin? Das hat ganz viel gemacht mit meinen Gefühlen, mit meiner Hingabe oder mit meinem Interesse zum Freitod. Und das sind keine freien Gedanken. Da kommt Druck, da kommt gesellschaftlicher Druck rein. Erwartungshaltungen, die wir uns als Gesellschaft selbst aufbauen. Da mache ich aber ein Fragezeichen im Sinne von, wir hinterfragen den Freitod, aber vielleicht nicht die Würde während des Lebens, weil Menschen können vielleicht keinen Zugang finden in diese Gesellschaft, weil sie nicht gleich leistungsfähig sind und werden deswegen lebensmüde und würden gerne sterben. Und dann kommt ein Aufschrei. Wieso will der sterben? Aber wieso schreien wir nicht davor schon auf? Wieso finden wir keinen Platz für diese Menschen?
Du plädierst eigentlich auch für ein würdevolles Leben oder kritisierst eine Gesellschaft, die Menschen keinen wirklichen Platz gibt, die beispielsweise nicht so leistungsfähig sind.
Ich merke einfach, die Kritik am Freitod, die finde ich spannend, berechtigt. Auch ich werde immer wieder mit Fragen innerlich bombardiert. Was ich aber manchmal als ein bisschen heuchlerisch empfinde, ist, dass sehr viel Fokus auf diesem Ende liegt, auf diesem Sterben, auf diesem freiwilligen Sterben. Und wir uns nicht fragen, was treibt diese Menschen dorthin? Wieso können sie sich nicht hingeben? Wieso fühlen sie sich nicht aufgehoben? Wieso gibt es keinen Platz, wo sie das Gefühl haben, dazuzugehören? Es gibt Menschen, die kommen zu uns und ich denke, ich würde den gern unter meine Fittiche nehmen und ihm nochmals zeigen, wie schön das Leben sein könnte. Es braucht nur einen Platz, dass er sich wert fühlt, ein Teil zu sein. Das Problem ist, ich kann sie nicht alle nach Hause nehmen und ich kann nicht ihnen alle einen Sinn geben. Aber ich denke, dort wäre für mich vielleicht die wichtigere Frage, wie können wir jedem einen würdevollen Platz geben?
Was wäre denn ein würdevoller Platz für dich jetzt mit deiner Diagnose?
Ich habe erlebt, dass es an meiner Würde genagt hat, keinen Platz mehr zu haben, nicht mehr das Gefühl zu haben, diese Welt braucht mich. Durch meine Art und Weise, durch das, was ich bieten kann, durch meine Begabung, durch mein Talent, dass ich in den Gängen des Sozialwesens und des Medizinsystems verloren ging und erst mit dem Entdecken meiner Fähigkeit, in Beziehung zu gehen mit Menschen, die sterben wollen, habe ich meine Würde wieder entdeckt, weil ich merkte, ich bin wertvoll. Ich habe einen Platz auf dieser Welt, auch mit Beinen, die nicht mehr gehen wollen. Und ich erlebe sehr viele Menschen, die ihren Platz nicht finden. Ich sehe viele alte, einsame Menschen. Wie können wir denen wieder einen Platz geben in unserer Gesellschaft? Ich finde diese Frage einiges spannender, als die Würde am Ende des Lebens zu suchen. Der würdevolle Abgang ist eines, aber was bedeutet ein würdevolles Leben?
Okay. Also anstatt, dass man jetzt eigentlich die Sterbehilfe kritisiert, sollten wir deiner Meinung nach wirklich schauen, wie verbessert man gesellschaftlich die Lebensbedingungen für Menschen, die einen Platz im Leben suchen.
Das wäre wunderschön. Schon beim Aussprechen denke ich, das ist eine immens große Aufgabe. Ich denke, wir gehen diese ja auch schon an. Wir haben dieses generationenübergreifende Wohnen, das immer mehr zum Thema wird. Ich glaube, ich möchte mehr damit sagen, das Wort Würde, würdevolles Sterben, finde ich extrem wichtig. Das ist das, was mich beschäftigt hat, wenn ich lange Zeit im Alterswohnheim gearbeitet habe. Aber ich denke, manchmal, es wären ein paar Schritte davor auch noch wichtig. Wie können wir Menschen in unser Leben integrieren, die nicht super leistungsfähig sind, die Einschränkungen haben?
Entstehen da manchmal auch Zweifel bei deiner Arbeit, wenn du Menschen begleitest, bei denen du den Eindruck hast, sie könnten noch ein würdevolles Leben führen, wären die Bedingungen anders?
Ja, absolut. Kommt immer wieder vor, dass ich, wie zuvor erwähnt, das Gefühl habe, den würde ich jetzt gerne einpacken und durch ein anderes Setting nochmal ein bisschen Freude aufklimmen lassen. Aber dort steht es mir irgendwo auch nicht zu, finde ich, zu urteilen. Es ist wirklich, der Weg geht jeder selber. Er ist frei zu entscheiden.
Es ist ja deine Arbeit einer enormen Kritik ausgesetzt. Prominente Gesichter in der Sterbehilfe wie Erika Preisig oder Pierre Beck mussten sich beide vor Gericht verantworten und werden und wurden wegen ihrem Engagement in der Sterbehilfe stark angefeindet. Beispielsweise die Ärztin Erika Preisig wurde zuerst vom Kantonsgericht und dann vom Bundesgericht vom Vorwurf der vorsätzlichen Tötung freigesprochen. Was macht das mit dir, diese Vorwürfe? Der Vorwurf der Tötung?
Es ist heftig. Es bewegt mich innerlich immer wieder. Ich finde das Wort an sich schon extrem. Es wirft Fragen auf, das finde ich das Gute. Man hinterfragt immer wieder, was mache ich, wie mache ich es, bin ich sorgfältig? Was mir fehlt bei diesem Diskurs in der Öffentlichkeit, ist das Beleuchten unserer ganzen Arbeit. Ich merke, was ich selten lese, ist, was wir wirklich tun, wie viel Hintergrundarbeit getan wird. Ich merke, am Ende kommt diese Anklage, oft auch noch in Kombination mit dem Betäubungsmittelgesetz. Und es ist nur das Ende unserer Arbeit. Und davor läuft viel Beziehungsarbeit, viel medizinische Recherche, Abklärung. Und das fällt wie weg. Mich macht es teilweise auch sauer, dass diese Arbeit nicht gesehen wird.
Es berührt mich, dass du von diesen verbindenden Aspekten sprichst und herausstreichst, wie wichtig die Beziehung ist in deiner Arbeit. Ich habe auch schon Menschen erlebt, die häufig mit dem Tod in Berührung sind und sich ganz vom Tod abgespalten haben, weil sie von der Intensität der Erfahrungen überfordert waren. Mir kommt beispielsweise ein Pathologe in den Sinn, der erzählt hat, dass er einen mentalen Trick anwendet, um eigentlich gar nicht zu bemerken, dass er mit toten Körpern arbeitet. Wird es dir nie zu viel oder anders gefragt, wie regulierst du dich? Deine Arbeit hat ja doch eine sehr hohe Intensität.
Ja, das ist auch eine oft gestellte Frage, auch unter uns in unserem Team. Ich kann hier auch wieder nur von mir sprechen. Ich achte wirklich darauf, die Arbeit vor Ort, also die Arbeit wirklich jemand zum Sterbebett zu begleiten, nicht zu oft zu machen. Das heißt, meine Hauptarbeit liegt wirklich in der Kontaktaufnahme, in der Beziehungspflege. Und dann bis zum Bett zu gehen, das ist immer wieder punktuell. Das heißt, ein Großteil meiner Arbeit ist wirklich Austausch, Austausch, Beziehung. Vor Ort ist es ganz unterschiedlich, wie ich zuvor schon sagte, die Beziehungen können näher sein, können ferner sein. Da gibt es Begleitungen, da müssen wir alle weinen. Da gibt es Begleitungen, die sind eher kühler, rationaler. Was für mich ein großes, sage ich, Instrument ist, dass ich danach zu Hause mich selber des Lebens erfreue. Und das heißt im Moment. Das läuft bei mir viel mit Musik, Gesang und Tanz. Es war am Anfang der Arbeit auch eine komische Euphorie. Nach einer Sterbebegleitung lief ich raus und merkte, aber ich lebe noch. Das hat sich sehr gelegt unterdessen. Ich denke auch, es wäre zu intensiv, immer mit diesem Gefühl rauszurennen. Ich lebe noch, aber es bleibt schon auch eine große Dankbarkeit und Aufmerksamkeit auf den Moment, wo ich denke, ich lebe heute. Und ich bin immer wieder sehr berührt und dankbar, diesen Geschichten und diesen Menschen begegnet sein zu dürfen und sie begleitet zu haben und teilgenommen zu haben, also in diesen intimen Rahmen eingebunden worden zu sein. Das ist ein Riesengeschenk.
Ich habe eine Frage an dich. Aufgrund meiner Beobachtungen als Begleiterin von Sterbeprozessen. Ich habe zwei sehr nahestehende Menschen in den Tod begleitet. Und was mich so berührt hat an ihrem Sterbeprozess, war, wie sich der Tod auf eine ganz eigene Art organisiert hat, oder der Sterbeprozess mehr, würde ich mehr sagen, wie der wirklich einen eigenen Rhythmus hatte. Wenn Menschen bei euch sterben, geht das ungefähr 3 Minuten, habe ich das richtig im Kopf?
Ja.
Und hast du das Gefühl, das hat noch Raum für eine Selbstorganisation oder für eine Individualität? Oder ist das einfach ein Ablauf, der immer gleich vonstatten geht?
Es läuft überhaupt nie gleich. Das ist auch das Schöne an unserer Arbeit. Es gibt keinen klaren Ablauf. Es gibt ein Grundgerüst. Und dann ist es immer ganz anders. Das, was du ansprichst mit diesen 3 Minuten, das ist wirklich dann, wenn die Infusion offen ist. Was davor läuft, ist sehr unterschiedlich. Das kann von, ich sage jetzt mal grob, 30 Minuten bis zu 7 Stunden dauern. Das hängt davon ab, wie viele Menschen kommen mit. Was wollen sie noch tun? Wollen sie in der Stille liegen? Wollen sie beten? Wollen sie noch zusammen Champagner trinken? Das ist immer anders. Und jeder gestaltet diesen Raum selber. Also der Sterbende an sich nimmt sich diesen Raum, gestaltet den. Und wir ermöglichen das. Die 3 Minuten ist wirklich das Letzte. Was davor läuft, kann Stunden Raum einnehmen.
Du hast vorhin angesprochen, dass diese Begleitungen oder die Gegenwart des Sterbens und des Todes dir deine Lebendigkeit auch bewusster machen und du deine Lebendigkeit danach manchmal vertiefter spürst. Ich möchte dich fragen, gibt es Menschen, die du begleitet hast, von denen du dich nachhaltig beschenkt fühlst? Fällt dir da jemand ein?
Ja, da fällt mir gerade ein Ehepaar ein. Die durften zusammensterben nach erfülltem Leben. Die trage ich in meinem Herzen. Ich glaube, das wären meine Wahlgroßeltern. Ich merke, die trage ich mit mir.
Was hat dich denn so gerührt an ihnen?
Ihre Partnerschaft, ihre Offenheit. Wir gingen dann zusammen essen. Und durch diese kurze, intensive Kontaktaufnahme, die man dann wirklich hat, konnte ich mit ihnen über meine Beziehungsprobleme sprechen, über das Älterwerden. Und wir hatten innert Kürze einen Austausch, wie ich ihn selten erlebte, über das Leben von 2 Menschen, die ich extrem schätzte und die mir noch ihre Weisheit mitgaben, bevor sie starben.
Wie hat sich dein Verhältnis zum Tod verändert, seit du dieser Arbeit nachgehst?
Ich muss da schon noch ein bisschen mehr zurückgehen. Das hat sich schon verändert vor einigen Jahren. Ich denke, ähnlich wie für dich war für mich das Thema Tod immer spannend und auch irgendwie schon in jungen Jahren ein Teil von allem. Ich kann mich auch erinnern, dass wirklich der Tod meines Vaters für mich kurz schmerzhaft war. Und dann war es nur eine Freude. Für mich war, ehrlich gesagt, das nur eine Riesenfreude für ihn. Er durfte wieder, mir fällt nichts anderes ein, wie nach Hause gehen, aber er durfte wieder zurück. Und das ist ein bisschen bis heute geblieben, auch jetzt als, als Assistentin in der Sterbebegleitung, wo ich viel, viel mit Tod konfrontiert bin, bleibt etwas Leichtes zurück. Es ist wie, das wird eh kommen für uns alle, das wissen wir. Mit dem Start des Lebens haben wir den Vertrag unterschrieben, dass wir auch wieder gehen werden. Und irgendwie habe ich ein tiefes Vertrauen, dass es wie Ausatmen, Einatmen, ich komme, ich gehe. Es liegt was Vertrautes darin auch. Und ich glaube eigentlich, wir müssen das nicht fürchten. Was mich mehr berührt jetzt in diesem Kontext ist das Ausmaß des Leidens. Dass ich sehen und erleben darf, wie viele Formen des körperlichen Leidens oder auch des mentalen Leidens auf dieser Welt existieren. Der Tod an sich, finde ich eigentlich, ist nicht das Schlimmste.
Ich möchte gern noch unterscheiden, wenn du das so ansprichst, zwischen Sterben und dem Tod. Viele fürchten ja den Sterbeprozess. Ich denke auch, Menschen, die zu euch kommen, fürchten wahrscheinlich weniger den Tod, als dass sie den Sterbeprozess fürchten. Und da ist auch meine Frage, hast du nicht den Eindruck, dass da manchmal auch etwas umschifft wird, was auch wertvoll sein könnte?
Doch, auf alle Fälle. Oft denke ich, dass in diesem Prozess des Ablösens, Abschiednehmens, große Perlen versteckt sind. Weiß ich aber nicht. Ich würde mir wünschen, dass ich den Raum bekomme, eines Tages ganz langsam aus diesem Körper zu entschleichen. Aber das ist meine Entscheidung und jeder entscheidet für sich. Ich denke auch, gewisse Diagnosen, und da wage ich mich nicht darüber zu urteilen, aber ich denke, gewisse Diagnosen machen Angst. Die machen wirklich Angst, in einem Körper eingeschlossen zu sein oder zu ersticken oder auf ganz lange Zeit zu liegen, nur zu liegen oder sich nicht mehr auszudrücken, sich nicht mehr ausdrücken zu können. Ich wage mich nicht daran, das zu beurteilen, ob das genug ist, um einen schnellen Abschied zu gehen oder ob es gefordert wäre, diesen Prozess durchzugehen. Ich finde das anmaßend, darüber zu urteilen. Ich merke, wenn ein Mensch kommt und sagt, ich mag nicht mehr.
Wenn du alle Ressourcen zur Verfügung hättest, um eine Sterbebegleitung so auszugestalten, dass sie in deiner Wahrnehmung ideal ist, würde sie anders ausschauen?
Ich denke, erstens würde vielleicht jeder gerne bei sich zu Hause sterben wollen. Ich finde es manchmal schwierig, dass Menschen große Reisen auf sich nehmen müssen oder in einem doch fremden Umfeld sterben. Ich würde mir wünschen, es hätte mehr privaten Raum, weniger administrativer Aufwand, weniger Behörden, mehr Geborgenheit. Ich möchte aber auch hier anfügen, dass extrem viel sich schon bewegt hat. Es geht immer mehr in diese Richtung auch. Es hat auch wirklich positive Entwicklungen, dass sehr viel mehr Wohlwollen uns entgegenkommt von der Seite der Behörden.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Kritik, der die assistierte Freitodbegleitung ausgesetzt ist. Wir haben das vorhin kurz angesprochen. Bist du auch privat Kritik ausgesetzt oder wie reagiert dein Umfeld auf deine Arbeit?
In meinem Umfeld wissen nicht alle von meiner Tätigkeit. Ich erzähle das ganz bewusst nicht allen, auch um mich zu schützen, weil ich manchmal nicht immer diese kontroversen Diskussionen führen mag. Ich habe Menschen in meinem Umkreis, die es nicht befürworten, die es kritisieren, die es aus religiösen Gründen nicht akzeptieren. Mit diesen Leuten spreche ich zurzeit eher nicht darüber. Es ist auch ein Grund, wieso ich eigentlich nicht klar deklariere, wo ich arbeite, weder bei welcher Organisation noch in welcher Stadt. Es ist zu meinem Schutz eigentlich, weil ich auch müde bin, teilweise immer dafür mich einzusetzen oder zu argumentieren. Was mir oft auffällt, ist, dass wir doch auch geprägt sind durch religiöse Vorstellungen, was nach dem Tod kommt, was ein perfekter Tod ist, wie wir zu tun haben, damit es gut kommt. Und ich merke, in diesen Auseinandersetzungen wird es schwierig für mich zu argumentieren, weil ich es nicht weiß. Ich weiß nicht, was danach kommt. Ich weiß nicht, ob es besser ist, einen langsamen Tod zu gehen. Und ich kann in diesem Setting sehr schwer diskutieren mit Menschen, die davon ausgehen, dass man das nicht sollte oder anders machen sollte. Gehe zurzeit diesen Diskussionen aus dem Weg. Ich erlebe eigentlich die Sterbebegleitungen als etwas sehr Friedvolles und erlebe, wie schon erwähnt, extrem große Dankbarkeit von den Menschen, die sterben wollen, und von den Angehörigen, denen wir diese Hilfe anbieten, ihre Liebsten gehen zu lassen. Das erfüllt mich und es hängt mir somit auch nichts Schlechtes an. Ich fühle mich sehr beschenkt durch diese Arbeit.
Kann man sagen, du verlässt dich auf dein inneres Gefühl?
Ja, kann man so sagen.
Liebe Shanti, ich bedanke mich von Herzen für dieses berührende und spannende Gespräch. Ich bin sicher, dass du schon viele Sterbende beschenkt hast vor und während ihrem Sterbeprozess mit deiner Präsenz und deinem offenen Wesen. Lieben Dank.
Ich danke dir, Betty, für dieses schöne Gespräch und wünsche noch ganz viele schöne Begegnungen mit diesem Thema. Danke dir.
Und damit sind wir am Ende angelangt des heutigen Gesprächs. Ich hoffe, näher hinzuhören, wenn ich mich mit Menschen über den Tod unterhalte, hat dich ebenso inspiriert und berührt wie mich. Wenn du gerne anbringen möchtest, was dich bewegt rund um das Thema Tod, dann melde dich bei mir auf dem Facebook- oder Instagram-Kanal. Ich freue mich über Anregungen, Ideen, Rückmeldungen und über eine wachsende Bereitschaft, dem Tod als kraftvollen Bestandteil des Lebens zu begegnen. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst, und wünsche dir eine verbundene, lichtvolle Zeit.